Guten Tag, herzlich willkommen zu meinem Vortrag mit Open Source zum Lakehouse Cluster mit nativer Geo-Unterstützung. Ich werde euch in den nächsten 20 Minuten näher bringen, wie so eine Architektur aussieht, was für Komponenten das beinhaltet und was eben die Komponenten auch für Aufgaben übernehmen. Aber fangen wir erstmal an. Ich habe eben mein Studium fertig gebracht und habe eben als Werkstudent angefangen bei Geosys. Wir sind ein Dienstleister für Geoinformation seit 2000 und übernehmen eben GIS-Entwicklung und auch alle anderen Themen wie externe Schulungen in Bezug auf Geoinformationssysteme und Co. Und dann haben wir auch noch die Plattform gistrainer.com, wo wir halt eben auch Weiterbildungen anbieten und einmal quer durch den Open Source Geoinformationsstack wie PyQGIS, GeoServer, PostGIS und so weiter. Also das kann man bei uns alles lernen. Natürlich bin ich nicht alleine hier. Ich habe noch einige Kollegen, die eben auch Vorträge haben. Die könnt ihr auch gerne besuchen. Unter anderem Numa Gremling, der uns viel über Leaflet 2 erzählen wird oder auch einen Workshop anbietet. Oder meine anderen KollegInnen Simone Höglauer und Steffen Holler, die eben untersucht haben, wie OSM-Daten in Bezug auf LKW-Routing funktionieren, beziehungsweise wie gut die Datenqualität da ist. Wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr euch sogar noch einen gewissen Rabatt für Weiterbildungen erhaschen. Also der Kurs beginnt am 30.06. und wenn ihr da den Rabatt wahrnehmen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Aber kommen wir zur Ausgangslage. Wir haben eine ganz normale, einfache Analyse. Wir haben zwei Datensätze, einmal 3,2 Millionen Gebäudepolygone und das ist recht statischer Datensatz. Ich denke mal, den kennt jeder schon von OSM, diese ganzen Gebäudepolygone. Dann haben wir noch einen weiteren Datensatz, der ist natürlich ein bisschen dynamischer. Da haben wir 180 Millionen Sensormessungen in einer Auflösung von 15 Minuten. Das wird dann schon ein bisschen größer. Und was wir dann vorhaben, ist ein einfacher räumlicher Join, Punkt in Polygon. Wir filtern die ganze Sache nach Raum und Zeit, aggregieren das pro Gebiet und haben als Ergebnis dann eine Tabelle. Und das klingt alles vielleicht erstmal einfach, aber wir wissen natürlich, dass die Prozessierung innerhalb des Computers immer sehr komplex ist. Wenn wir das dann alles durchlaufen lassen und, sagen wir mal, die Daten lange eingelesen haben, dann findet ein großer Shuffle im Arbeitsspeicher statt. Der Speicher läuft langsam voll und dann bricht der ganze Prozess nach vielleicht einer Stunde ab und man ärgert sich erstmal. Und was hier sichtbar wird, ist, dass die Datenmenge absolut nicht zu unserem Arbeitsmodus passt, dass der einzelne Prozess viel zu viele Attribute und Features und so weiter im Arbeitsspeicher halten muss und dass eben unsere Dateien, Formate und Engine nicht wirklich so richtig in der gleichen Größe zusammenarbeiten. Unser erster Reflex in dieser Situation ist natürlich, okay, wir hauen einfach mehr Arbeitsspeicher rein, wir hauen nochmal einen größeren CPU rein und versuchen die Sache nochmal. Das funktioniert dann meistens auch, aber die eigentliche Schmerzgrenze, die wir ja haben, die verschiebt sich ja nur nach hinten. Und wenn der nächste große Datensatz kommt, dann wird es wahrscheinlich wieder krachen und dann können wir noch mehr Arbeitsspeicher. Ich denke mal, ihr seht das Problem. Das Problem an dieser ganzen Sache ist natürlich, dass wir immer diesen einen Betriebsmodus haben. Wir haben eine Maschine, wo alles zusammenläuft. Also war unser Betriebsmodell falsch, nicht die Größe des Arbeitsspeichers. Das führt uns eben auch zu dieser Kernproblematik, was eben auch PostGIS und andere Datenbanken eben haben. Wir haben dass alles an eine Maschine geknüpft ist, der Speicherbedarf wird immer größer, dann brauchen wir mehr Platten, wir haben höheren Rechenbedarf, da sind wir dann wieder beim Arbeitsspeicher und bei der CPU, die man auch immer hochskalieren muss und die Tabellenzustände, gerade bei, wenn man eine Datenbankanalyse hat, dann hat man eben auch nicht wirklich die Möglichkeit, Snapshots zu bilden, außer man hat noch einen höheren Speicherbedarf. Ich denke mal, ihr merkt so langsam, wo diese ganze Problematik herkommt. Und wenn wir diese drei Ebenen trennen, dann können wir wirklich Skalierung planbar machen. Und das kommt auch direkt zu der Architektur, die ich euch vorstellen will. Das ist jetzt so schemenhaft eine sehr einfache Lakehouse-Architektur. Wir haben die Compute-Ebene. Die haben wir gerade eben schon kennengelernt mit DuckDB als zum Beispiel lokalen Driver, wenn ich lokale Explorationen machen will. Oder wenn ich direkt verteilt arbeiten will, kann ich auch Spark plus Sedona, wie wir es ja vorhin schon gehört haben, benutzen. Die zweite Komponente ist der Katalog. Das ist mehr oder weniger unser Verweis, dass unsere Engine auch wirklich weiß, wo sind wir gerade. Das kann eine ganz normale relationale Datenbank sein. Hier PostgreSQL kann jede andere relationale Datenbank sein. Das ist austauschbar und vollkommen modular. Dann haben wir eben das Tabellenformat, da gibt es auch einige. Hier jetzt in dem Fall Iceberg, komme ich gleich zu sprechen, warum das sehr gut für uns in der PostGIS ist. dieses Tabellenformat bringt uns eben die Vorteile, dass wir Snapshots haben. Nach jedem Verarbeitungsschritt werden alle Deltas, die erzeugt werden, mehr oder weniger in einem Manifest gespeichert. Wir können immer wieder zurückrollen und komplett transparent unsere Berechnungen nachvollziehen. Es ist auch eine einfache Schema-Evolution vorhanden, die wir eben auch anwenden können. Also wenn wir jetzt eine Tabelle erweitern, dann funktioniert das mit diesem Tabellenformat einfach so, ohne dass man irgendwie jetzt eine neue Tabelle schreiben muss und so weiter und so fort. Und Iceberg hat eben auch seit 2025 die Geo-Unterstützung. Also das heißt, dass Geometrien und Geografietypen nativ im Iceberg zu speichern sind. Und die letzte Komponente ist der Storage. Hier jetzt Mini-EO, kann aber jeder andere S3-kompatible Speicher sein. Also das ist alles vollkommen austauschbar. Dementsprechend ist diese Architektur sehr praktisch zum Skalieren. Kommen wir mal ins Detail zu den ganzen einzelnen Komponenten. Der Storage ist sehr robust und flexibel zum Ablegen von Dateien. Man kann große Dateibestände günstig an einer Maschine zentral ablegen. Und was uns der Storage aber nicht bietet, ist eben diese Semantik, wie wir darauf zugreifen. Wir haben ja lediglich die Dateien, so wie wir es auch in einem normalen Rechner oder in einem Filesystem halt kennen. Und er gibt uns auf jeden Fall nicht die Antwort, wo wir gerade sind, was der aktuelle Datenstand ist. Das macht dieser Objektspeicher nicht. Aber er gibt uns zumindest mal die Möglichkeit, zentral alles an einem Ort abzuspeichern. Als nächstes kommt der Katalog. Der ist natürlich ein sehr wichtiges Thema bei Lakehouse, weil der gibt uns die Möglichkeit, wie wir es mit SQL kennen, zu arbeiten. Ohne Katalog hätten wir dann zum Beispiel so krude Pfeilnamen wie Joint Last Really Final, Final V7, also ich denke mal, jeder kennt so ein bisschen die Realität, wie man dann in der Schnelle mal kurz seinen Pfeil nennt und am Ende macht es irgendwie doch keinen Sinn mehr. Und mit dem Katalog haben wir eben die Möglichkeit, dass wir dann eben direkt eine Tabelle haben, die auf die Files projiziert wird. Wir haben ein Schema, so wie wir es eben auch aus Datenbanken kennen. Wir haben Snapshots, die man auch rückreferenzieren kann. Also wir können immer wieder zurückrollen auf alte Datenstände. Der Owner wird auch abgebildet, also werden wirklich alle, sagen wir mal, Metadaten auch mitgeführt und können abgegreift werden. Ohne den Katalog haben wir halt eben keinen Überblick und das Praktische ist wirklich, dass wir eben einen eindeutigen Namen haben, so wie wir es eben auch von unseren PostGIS-Datenbanken kennen, die, wo ja auch jede Tabelle und jedes Schema seinen Namen hat, auf den wir referenzieren können. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Vorteil. Also der Katalog macht mehr oder weniger aus einem Bucket voll Parkett-Dateien dann wirklich eine Art Lakehouse. Kommen wir zum nächsten Baustein, das wäre die Compute Engine. Da haben wir ja vorhin schon recht viel drüber gehört. Ich roll's nochmal auf. Lokal kann man DuckDB benutzen, der dann eben auf unsere Komponenten zugreift. Das ist super für ein Proof of Concept oder interaktive Analysen. Seit Version 1.5 sind die Geometrietypen auch nativ eingebunden und dann können wir eben durch die Iceberg-Erweiterung die Restkataloge direkt benutzen als für die Schreibvorgänge. Wenn es dann schon größer werden soll, können wir Apache Spark benutzen und das lässt natürlich deutlich größere Joins zu, deutlich größere Shuffle-Operationen. Wir haben ja vorhin schon den Vergleich gesehen, dass DuckDB nur bis zu einer gewissen Grenze funktioniert und dann nicht mehr. Da kommt eben Spark zum Einsatz. Und seit der V3 V3-Release 2025 ist auch die Möglichkeit da, Daten, Geologie und Geografietypen da eben einzuspeichern nativ. Kommen wir zur letzten Baustein, das ist eben das Tabellenformat. Ich habe gerade schon von Iceberg gesprochen. Wenn wir jetzt kein Tabellenformat haben, dann sind wir wieder bei dem Problem, dass wir eben nur Dateien haben, die ja mehr oder weniger, sagen wir mal, unreferenziert in so einem Filesystem rumliegen. Wir können sie quasi schon bearbeiten, wir können auch, sagen wir mal, Schemaänderungen vollziehen, aber das ist höchst komplex, wird irgendwann mal viel zu groß, ist einfach keine Verwaltung da. Und oft liegen natürlich in diesen Dateien die Geometrien oft nur als WKB, WKT oder Blobs vor und das ist natürlich für die Verwaltung der Horror, gerade wenn man dann Richtung Gigabytes, Terabytes von Daten geht. Mit dem Tabellenformat Iceberg haben wir dann eben die Möglichkeit, Time Travel zu machen, Schema Evolution explizit und kontrolliert zu machen. Und die Geometrietypen sind auch Teil des Tabellenmodells und ist eben gerade für uns bei der PostGIS natürlich super interessant, wenn wir da ein Tabellenformat haben, wo wir nativ unsere Geometrien speichern können, die dann auch im Zusammenhang miteinander in Files abgelegt werden, gerade für schnelle Scans und so weiter, dass das eben performant läuft. Ein wichtiger Nachteil, den muss man leider sagen und das darf man auch nicht verstecken. Wir haben die Spezifikation in Iceberg V3, die ist auch nativ drin, aber unsere großen Engines wie Spark, Sedona und so weiter und Flink, die supporten diese V3-Spezifikation nicht. Das heißt, wenn wir jetzt mit Spark und Sedona in Iceberg V3 schreiben wollen, dann schmettert der Iceberg das ab, weil eben innerhalb der Prozessierung wird der Geometrietyp als User-Defined Type spezifiziert und das ist eine andere Spezifikation wie der Iceberg V3 und deswegen schreibt er das nicht. Das heißt, Stand jetzt müssen wir unsere Datensätze noch als WKB serialisieren beim Schreiben und beim Lesen und deshalb sollte man im Ausblick haben, dass hoffentlich bald die Sedona-Community da hinterherzieht und da eine nahtlose Integration in diese Engine vollzieht. Ja, es gibt auch typische Fallstricke. Ich habe ja gerade schon den ersten genannt mit dieser UDT-Geschichte. Das ist so, kommt man recht schnell drauf, wenn man eben versucht, eine Geometrie einzuspeichern, dann sagt der Iceberg, nee, ist nicht supported und dann denkt man schon, da ist doch der Support da. Es ist nicht richtig dokumentiert, da muss man ein bisschen suchen. Dann ist bei Lakehouse-Architekturen auch immer das größte Problem oder ein sehr großes Problem, dass es zu viele kleine Dateien erzeugt, weil eben die Speicherung anhand der Prozesse, die im Prozessor stattfinden, gemacht werden. Und wenn zum Beispiel, wenn ich viele kleine Joints habe, dann werden eventuell viele kleine Joints auch als einzelne Dateien erzeugt. Iceberg bietet uns zum Glück die Möglichkeit, da Compaction-Jobs drüber laufen zu lassen, die dann eben, sagen wir mal, diese kleinen Dateien wieder zu größeren, handhabbaren Dateien zusammenführen. Dann haben wir eben auch den Storage ohne Katalog, habe ich auch schon online gesehen, dass das Leute probiert haben, aber das kann man vielleicht machen, wenn man 20 Files hat, aber wenn man 200 hat, dann lässt sich das nicht mehr organisieren, also das darf man auf keinen Fall machen. Und natürlich, mein Lieblingsfehler habe ich auch selber ganz am Anfang gemacht. Ich wollte ein Lakehouse aufbauen und habe direkt angefangen, irgendwie mit Cluster, Worker direkt drüber nachzudenken, etwas Großes aufzubauen. Aber gerade wenn man sich in so eine neue Technik einarbeitet, ist doch erstmal wichtig, die Komponenten kennenzulernen. Deshalb eher klein starten, bevor man wirklich in so produktionsnahe Architekturen geht. Deshalb empfehle ich euch eine kleine Abfolge von Prozessschritten, wie sie zumindest mir geholfen hat. Startet mal an eurem Laptop mit dem kleinen Proof of Concept. Ihr richtet euch einen Mini-Objektspeicher ein, eine PostgreSQL als Katalog, gebt da gleich einen Namen ein, einen Snapshot, lest ein paar Quelldaten ein mit CSV, GeoJSON und was es alles gibt und macht ein paar Analysen mit DuckDB, das ist ja eben die Engine, wo wir schon vorher gehört haben, baut eine End-to-End-Pipeline, macht euch bewusst, was hinter den einzelnen Technologien steckt und wie sie zusammen führen. Als nächstes könnt ihr dann eben den Storage beibehalten, den kann man ganz modular eben wechseln und auch eben behalten. Den Katalog, den kann man genauso behalten. Bloß jetzt tauschen wir die Rechenengine aus. Wir bauen uns jetzt einen kleinen Spark-Cluster, alles noch an einem Laptop. Wir bauen drei Instanzen, der Driver steuert die Worker und dann machen wir die gleiche Analyse nochmal und schauen, wie funktioniert das alles miteinander, wie greift das alles ineinander und da bekommt man dann doch deutlich besser ein Gefühl, wie so Clusterwork wirklich funktioniert. Und als allerletzten Schritt, da geht es dann wirklich Richtung Legacy, da geht es nicht mehr nur um reines SQL und um Datenformate, da geht es dann wirklich schon um diesen Overhead an Freigaben, verschiedene Kataloge, Monitoring, Joborchestrierung, diese ganzen Themen werden dann da relevant. Und das ist dann auch das Große und Ganze. Aber wichtig ist, dass ihr erstmal klein anfangt, was diese ganzen einzelnen Komponenten machen und dann euch immer weiter hocharbeitet. Kommen wir nochmal zu unserem Anfangsproblem zurück. Wir haben die gleiche Analyse, aber jetzt natürlich mit einem ganz anderen Unterbau. Jetzt benutzen wir nicht mehr bloß eine PostgreSQL-Datenbank zum Beispiel, sondern wir haben unsere verschiedenen Komponenten der Architektur und dadurch wird unsere Analyse reproduzierbar, transparent und vor allem auch maximal skalierbar. Wenn wir ein Gefühl dafür bekommen haben, wie wir das alles einrichten, dann können wir das natürlich auch immer weiter hochskalieren, mehr Maschinen einrichten und dementsprechend haben wir dann weniger ad hoc, mehr System und vor allem auch mehr Relevanz für die Zukunft und müssen nicht irgendwie das nächste Mal wieder den RAM austauschen. Das sind die drei Dinge, die ich euch auf jeden Fall mitgeben mag. Trend, Speicher, Katalog, Tabellenformat und Compute voneinander. macht euch bewusst, was die ganzen einzelnen Komponenten machen. Wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt und sich da reinarbeitet, dann ist das auch zum Beispiel für mich als gerade Bachelor-Abgangsstudent auch möglich gewesen, da einen Überblick zu bekommen. Haltet auf jeden Fall die V3-Spezifikation im Blick. Wenn Sedona da nachzieht und die Kompatibilität erhöht, dann haben wir da natürlich ein System, wo auch selbst kleine Firmen und kleine Projekte durchaus drauf aufbauen können und sich ein Lakehouse, erstmal vielleicht kein Cluster, aber später ein Cluster. Ihr merkt schon, man kann es einmal lokal einrichten, dann kann man immer weiter skalieren und startet immer erstmal lokal. Das ist das Wichtigste, um halt ein Gefühl dafür zu bekommen. Vielen Dank, das war mein Vortrag. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen eine Idee bekommen, was es heißt, Lakehouse einzurichten, beziehungsweise was die ganzen Komponenten sind. Natürlich gibt es da viele Einzelheiten, die man klären muss in Sachen Konfiguration, aber das war mal so der grobe Überblick und ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen.
Ja, danke Gabriel. Ich denke, also mir hat das auf jeden Fall schon ordentlich geholfen. Ich habe hier auch direkt Fragen für dich. Hier jemand, der vielleicht direkt durchstarten will. Benötige ich dafür auch GPU oder reicht ein normaler Kubernetes-Cluster?
Also ich habe es als erstes auf keinem Kubernetes-Cluster aufgesetzt, sondern erstmal nur auf meinem Laptop tatsächlich. Also man kann da echt ganz klein anfangen. Die Iceberg-Community hat auch ein Docker Compose released. Tabulario heißt es. Und da steckt schon Spark drin, da steckt Iceberg drin, da steckt Mini.io drin, das kann man direkt auf einem Laptop installieren und direkt loslegen. Also das, wenn man ein bisschen Ahnung von Docker hat, dann kann man das in 10 Minuten einrichten.
Daten werden oftmals über Geo-Server visualisiert. Gibt es da eine Anbindung an das Lakehouse?
Das habe ich noch nicht getestet, das kann ich nicht beantworten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da irgendeine Übersetzungsschicht bauen kann oder dass die existiert, aber ich kann da keine genaue Aussage zu treffen.
Andere Frage, eignet sich Lakehouse mit Iceberg auch zur Speicherung und Analyse von Blobs, statische Dateien, wenige Megabyte, zum Beispiel Vermessungsrisse, statt manueller Kombination von RDBMS und S3?
Also das ist auf jeden Fall möglich. Ist so ein bisschen, da kommen natürlich ganz viele Einzelfragen auf uns zu in dem Sinne. Ich würde sagen ja, aber das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie sehr man sich da reinarbeiten will. Wenn man jetzt natürlich nur wenige Megabyte hat, dann ist es wirklich fraglich, ob man sich so ein System aufbauen will. Das ist so ein, aber sobald man Richtung Gigabytes geht und vor allem in die Zukunft blickt und denkt, okay, wie sieht das denn in 10 Jahren aus in meinem System? Dafür macht es auf jeden Fall Sinn, sich vielleicht anfangen, erstmal den Schmerz anzutun mit der Lakehouse-Geschichte und dann vielleicht in 10 Jahren zu sagen, ach, jetzt kommen nochmal 200 Gigabyte Daten, dann hauen wir nochmal 3 Maschinen oben drauf.
Stichwort Blick in die Zukunft. Wann kommt denn V3 in Spark und Sedona?
Das kann ich nicht genau sagen. Also ich habe selber sehr viel recherchiert, auch online, und da gibt es keine genaue Aussage zu. Es gibt ein Issue auf GitHub, das schon untersucht wird, aber wird durch einen anderen Pull-Request gerade blockiert. Das ist der aktuelle Stand. Ich denke mal, alle wissen, wie Open Source ungefähr funktioniert und dass genau da dann oftmals das Warten auf einen anderen Pull-Request so ein bisschen der Schmerz erzeugt. Also ich hoffe, so früh wie möglich, aber Stand jetzt müssen wir die WKB-Serialisierung erstmal benutzen.
Okay, aber das ist Bewegung drin.
Also, genau, also es ist Bewegung drin, es wird entwickelt, aber halt nicht so schnell. Ich habe gesehen, dass Databricks zum Beispiel, die haben schon eine eigene Implementierung davon, aber da muss man natürlich dann Geld in die Hand nehmen, bei denen den Service buchen. Die haben diese Übersetzungsschicht, aber halt proprietär.
Ich schaue gerade nochmal, hier sind sonst gerade keine weiteren Fragen im Online-System. Fällt jemandem spontan noch eine ein, dann würde ich auch das Mikro einmal rumgeben. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danken wir dir nochmal für diesen Überblick und gehen alle zusammen entspannt in die Pause.
Dankeschön.